Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprechstunde mit dem Leben. Ich bin Ben und ich freue mich, dass ich heute Andrea zu Besuch habe. Herzlich willkommen, Andrea, in meinem Podcast.
Vielen Dank, lieber Ben. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und bin sehr gespannt auf unsere Zeit, unsere gemeinsame Zeit hier.
Andrea, du bist Künstlerin, aber du machst jetzt nicht unbedingt ganz gewöhnliche Sachen. Vielleicht magst du mir kurz erzählen, was machst du da eigentlich?
Ja, ich habe ein Unique Selling Proposition kreiert, würde man in der BWL sagen. Es ist Outstanding, bedeutet, ich nehme alte Litfaßsäulenplakate für die Menschen unter euch, die nicht mehr wissen, was Litfaßsäulen sind. Gibt es?
Die gibt es.
Das sind diese runden Dinger, die im Stadtbild zu finden sind. Und da sind Plakate drauf, immer Kulturplakate. Das heißt, die Veranstaltungen, die in eurer Stadt kultureller Natur sind, die werdet ihr dort finden. Und diese Litfaßsäule hat Schicht um Schicht, wie so ein gewachsener Baum, immer eine andere Kulturveranstaltung. Und ich nehme diese alten Schichten als Grundlage meiner Kunst und darauf sprühe ich Stencil Art, Schablonenkunst, ein Element aus der Street Art, und mache daraus salonfähige Kunstwerke.
Und das hast du immer schon gemacht, oder?
Nein.
Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe mich immer schon mit Stiften ausgedrückt. Also mein Vater sagt, sobald ich irgendeinen Stift in der Hand halten konnte, war mein Medium des Ausdrucks immer Blatt und Papier oder was vorhanden war. In Polen gab es eine Zeit, wo zum Beispiel kein Papier vorhanden war. Dann habe ich Butterbrotpapier genommen. Also mein Vater musste irgendwas rankarren, damit das Kind irgendwie mit Stiften irgendwas tun konnte. Also es war immer schon das Mittel meiner Wahl, weil ich schon immer dadurch in eine ganz andere Welt abtauchen konnte, in meine eigene Welt. So, aber mit Litfaßsäulen zu arbeiten, das war nicht so leicht. Ich musste ja erstmal an diese Schellung kommen, ohne kriminell zu werden und die da wegzureißen. Das heißt, damit habe ich 2018 angefangen, ja.
Und wie bist du auf die Idee gekommen? Hast du irgendwann mal eine Litfaßsäule gesehen und gesagt, da mache ich was draus? Oder also wie ist die Idee entstanden?
Na, immer wenn ich in der Stadt unterwegs war, bin ich irgendwie vor Litfaßsäulen oder Plakaten stehen geblieben und fand die, je abgewetzter, abgeranzter die waren, je mehr die erlebt haben, je mehr Regen die hatten, Schnee hatten, Sonne, desto spannender. Und viele lösen sich schon von alleine und dann habe ich weggezupft und habe gedacht, boah, geil. Weil du musst wirklich nur ein Stück wegzupfen und findest darunter irgendwas anderes, was du nicht vermutest. Und das verändert wieder das ganze grundsätzliche Bild. Und ich fand es total spannend zu erfahren, was ist denn da wirklich alles drunter? Und die Ursprungsfrage war, wie ich dazu gekommen bin. Genau, also die haben mich immer schon fasziniert und ich wollte sie immer schon als Malgrund haben für, was heißt immer schon? Ne, als Kind nicht, aber als ich dann bewusst mich damit auseinandergesetzt habe, wollte ich sie gerne als Malgrund haben für meine Kunst.
Und irgendwas hat dich gecatcht.
Yes.
Du warst dann vor den Litfaßsäulen gestanden und hast das Gefühl gehabt, jetzt magst du da ein bisschen was abziehen und gucken, was da drunter ist.
Mhm. Korrekt.
Okay.
Ja.
Und was entsteht dann? Also ich meine, was geht da in dir vor? Also du siehst dann so eine Litfaßsäule.
Ja.
Und dann siehst du ein Bild.
Ja.
Und dann hast du das Gefühl, willst zupfen und gucken, ja, was drunter ist.
Korrekt.
Um etwas Neues zu schaffen.
Ja. Nee, um erstmal was Neues zu finden, zu was ist denn da drunter? Weil viele Institutionen in Köln oder viel mehr Theater oder Musicals oder was auch immer, das kenne ich, weil ich es gesehen habe und weil ich es einfach spannend finde, das da hervorzuholen. Und was ich machen wollte, ich wollte quasi das Element Straße, die Litfaßsäule, kombinieren mit einem anderen Element aus der Street Art und der Schablonenkunst. So, und diese Kombi, was letzten Endes für mich ein Stilbruch bedeutet, weil die Straße ist die Straße, zu Hause ist zu Hause, und dann einfach die Straße nach Hause zu holen, das war so mein, oder das ist so mein Antrieb, diese Straße salonfähig zu machen, weil Straße lebendig ist, weil Straße vielfältig ist, weil Straße Schmutz bedeutet, weil Straße Sonne bedeutet, weil Straße Freiheit bedeutet. Straße impliziert so viel, finde ich. Und das Ganze dann in die geschützten Räume, seien es Arbeitsräume oder Wohnräume zu holen, finde ich schon stark. So.
Hast du irgendwelche Erinnerungen an früher, wo du sagen würdest, Straße, weil du beschreibst das ja sehr stark mit Sonne und Freiheit. Ja. Hast du Erinnerungen an Straßenzeiten als Kind, Jugendlicher, wo du sagst, das war für dich dieses pure Leben?
Schon. Also ich bin auf dem Dorf geboren. Da waren ungefähr, 800 Seelen. Also ich bin wirklich in Weite mit Feldern und Wäldern groß geboren. Da ging einfach nur eine Straße durchs Dorf. Da war nichts anderes, die asphaltiert war. Das andere war alles nur so Gehwege halt letzten Endes so. Also Straße habe ich dann tatsächlich erst 81 kennengelernt, als ich nach Köln gekommen bin. Und damals war Straße für mich Freiheit, Freunde treffen, Rollschuh fahren, Fahrrad fahren, zum Schwimmbad fahren. Da war überall Straße. Es war nicht mehr nur Gehwege, sondern es war überall Straße. Und Straße hat für mich bedeutet, okay, wenn du dich auf irgendeine Straße begibst, dann kommst du irgendwo hin und erlebst was Neues. Und entdeckst was Neues. Also Straße impliziert mir auch viel Freiraum, also viel Freiheit auch.
Und das hast du sowohl in deiner Heimat erlebt, als auch dann hier noch in Köln?
Nee, in meiner Heimat habe ich das mit Straße nicht so gehabt.
Ah, okay.
In meiner Heimat hatte ich Dorf, hatte ich Natur, pure Natur. Unser Haus war freistehend, wir hatten Felder um uns rum, wir hatten Wälder um uns rum, Flüsse um uns rum. Da habe ich nicht so einen Bezug zur Straße gehabt. Straße war da einfach nur so eine Durchfahrtsstraße von einem Dorf zum anderen. Und Straße habe ich erst hier impliziert und kennengelernt als Ort der Möglichkeiten, würde ich es fast sagen. Ne, weil Straßen führen immer irgendwo hin.
Ja.
So.
Und bringen zusammen.
Genau. Egal, ob du Fahrrad fährst mit Freunden, Rollschuh läufst mit Freunden, zum Schwimmbad fährst, da wieder Leute triffst. Also du erlebst was auf der Straße.
Du hast ja nicht immer Kunst gemacht.
Nee.
Du hast ja auch BWL studiert. Ja. Kannst du mir was dazu erzählen? Wie war das für dich? Also ich meine, ich höre jetzt so ein bisschen raus, Straße, Freiheit und dann in der Heimat ganz viel Grün, ganz viel Weite.
Ja.
Und BWL ist ja jetzt eher eingegrenztes Feld. Ne? Also kannst du mir was erzählen, wie das für dich war, wie du drauf gekommen bist, BWL zu studieren und wie das dann für dich war und wie dann auch der Wechsel kam?
Also ich habe eigentlich Kunst studieren wollen tatsächlich. Das war auch mein Abi-Fach. Was mir das Abi gerettet hat. Man hat mich, kreatives Kind, auf ein mathematisch-technisches Gymnasium gesteckt. Das war nicht die beste Wahl.
Okay.
So, und ich wollte weg, aber nun ja, ich musste bleiben. Wollte Kunst studieren. Mein Vater fand das keine so gute Idee, weil mit Kunst kann man ja kein Geld verdienen. So. Und zu der Zeit war ich weder selbstbewusst genug noch sonst irgendetwas, um mich da durchzusetzen und habe das dann gemacht. Habe aber gesagt, nee, studieren habe ich jetzt keinen Bock, weil wenn, dann will ich nur Kunst studieren. Ich mache jetzt eine Ausbildung, dann kann ich auch relativ schnell Geld verdienen und eigenständig werden. So, die Ausbildung war okay, habe aber relativ schnell gemerkt, wenn ich das jetzt mein Leben lang machen soll, dann werde ich irre. Also war naheliegend, BWL zu studieren, weil ich hatte eine kaufmännische Ausbildung. Habe mir dann aber zumindest mal Möbelhandel ausgesucht, weil das halt auch ein bisschen kreativ war mit Gestalten, Einrichten und sowas alles und habe das auch gemacht. War dann auch viele Jahre im betriebswirtschaftlichen Bereich tätig, an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Unternehmen. Habe dann aber wiederum gemerkt, oh wei, das sind immer nur Zahlen und oberflächlich Kontakte mit Menschen ist mir zu wenig. Entspannen kann ich gerade gar nicht. Ich bin immer irgendwie auf so einem hohen Level. Also habe ich intuitiv, ist mir da diese Fortbildung oder Ausbildung zur Wellness-Trainerin ins Haus geflattert. Das fand ich spannend. Da ging es um, Wellness setzt sich zusammen aus Wellbeing und Fitness. Da ging es ganz viel darum, was brauchst du, um glücklich, um ausgewogen, um dich gut zu fühlen in deinem Leben. Und das hatte ich an dem Punkt nicht. Da war ich unglücklich. Und wusste gar nicht, warum, weil ich hatte vermeintlich alles. Ich hatte Job, ich hatte Freund, ich hatte alles, was man sich so im normalen Leben vorstellt, aber glücklich war ich nicht. So, und dann habe ich diese Wellness-Trainer-Ausbildung gemacht und im Zuge der Ausbildung habe ich auch schon angefangen, Kunstkurse zu geben. Habe dann Geld aus der Wirtschaft geholt, wo ich ja tätig war über Sponsoren und bin viel in Kinderhäuser gegangen und habe dort Kinder und Jugendliche unterrichtet. Im kreativen Bereich, im freien kreativen Bereich. Mir ging es damals auch schon, wie jetzt auch, ganz viel darum, die Menschen zu lassen. Natürlich zeige ich Techniken, aber dann dürfen die Menschen sich frei entfalten und das aus sich rausholen, was für die richtig ist in dem Moment. So, und habe dann aber schon angefangen, wieder meine Parallele, oder was ist Parallel, habe wieder angefangen, zu malen, selber zu malen, selber kreativ zu sein und habe dann auch schon mit der ersten Ausstellung angefangen. Und da kam so der langsame Wechsel, also von noch in der BWL arbeiten, dann nur noch halbtags arbeiten, um mehr Zeit für die Kunst zu haben. Das war so ein schwimmender Wechsel von safe, gewohnt, sicheres Einkommen, was auch nötig ist. Ne? Wir haben ja laufende Kosten zu, was will ich wirklich machen? Was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Was erfüllt mich?
Gucken wir nochmal zurück in die Zeit, wo du gesagt hast, da hast du eine Ausbildung angefangen und du hättest gern Kunst studiert, aber war jetzt halt nicht möglich. Mhm. Kannst du beschreiben oder hast du einen Punkt, wo du sagst, da hast du dich verloren ein Stück weit, wo du sagst, okay, weil wir haben ja am Anfang noch diese Straßenphase, ne, wo wir sagen, ganz frei und mit irgendjemandem getroffen, Rollschuh laufen und so weiter. Ja. Erinnerst du dich an die Phase, wo dieser Übergang war, wo du dich ein Stück weit verloren hast und wie das für dich war? Also vielleicht hast du auch noch Erinnerungen an Emotionen oder sowas, wie das für dich war?
Ich erinnere mich sehr gut daran. Also das war wirklich dieser Moment von, nein, keine Kunst studieren, sondern was Vernünftiges machen. Also da habe ich mich schon verloren, weil da habe ich mich total gegen mich entschieden. Mein Weg wäre gewesen, die Kunst zu studieren und dieses Abenteuer einfach zu nehmen. Mit Fallen, mit Scheitern, mit Ausprobieren. Mhm. Das wäre meins gewesen, definitiv. Das kam auch aus mir raus. Alles andere war nur aus dem Kopf heraus gesellschaftlich geprägt. Okay, wenn ich jetzt eine Ausbildung machen muss, welche Ausbildung ist die, die mir das meiste Geld einbringt? Okay, das wird eine kaufmännische sein, weil im Handwerk werde ich nicht so viel verdienen. Handwerk wäre eher meins gewesen, weil ich mit den Händen arbeite und kreativ bin. Also ich habe mich schon mit der Ausbildung gegen mein Naturell letzten Endes entschieden, nicht bewusst.
Kannst du versuchen, das in irgendwie Emotionen zu packen? Also es gibt ja sicherlich...
Ich weiß, was du meinst. Lass mich gerade überlegen. Ich weiß genau, was du meinst. Resignieren. Es war eine Form von Resignation. Ja.
Das heißt, auch so, also Resignation ist ja so, ich habe keine Chance, Energie geht verloren und so, okay, dann mache ich halt was anderes.
Genau. Ich hatte überlegt, wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich doch Kunst studiere. Unterstützung hätte ich in der Form nicht bekommen. Vielleicht schon, aber ich hätte mehr dafür kämpfen müssen. Das habe ich aber nicht geschafft. Ne? Vielleicht hätte ich, wenn ich mich mit meinem Vater oder mit meiner Familie mehr auseinandergesetzt hätte und darauf gepocht hätte und bestanden hätte, dann wäre es vielleicht nochmal anders gewesen. Wenn ich die Idee damals gehabt hätte, oh, ich gehe zu meinen Kunstlehrern und sage, könnt ihr mir irgendwie helfen mit der Mappe? Weil die Mappe war für mich so, oh Gott, wie soll ich das machen? Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich definitiv nicht den Mut oder auch das Selbstvertrauen oder auch den Glauben an mich selber, dass es mir gegeben wird, sondern ich habe das eher so als gegeben genommen. Es ist jetzt so. Ne?
Wie alt warst du da?
19.
Das ist auch schon schwierig, dann auch zu sagen, ich mache das anders, als meine Eltern mir sagen. Ne?
Ich glaube, vielleicht ist das jetzt vielleicht ist es in der jetzigen Generation einfach, aber für mich war es damals schwierig und es gab nicht dieses Internet, wo ich mich hätte zum Beispiel informieren können oder ich wüsste auch nicht, wo gehe ich jetzt hin, so. Ja, du bist dann noch jung, 19 und glaubst wahrscheinlich auch noch ein Stück weit.
Und dann hast du diese Entscheidung getroffen, mehr oder weniger, wurde sie ja getroffen, ne? Du hast das Gefühl von Resignation gehabt und bist dann in diese Ausbildung gegangen. Hast du noch eine Idee, wie lange das gebraucht hat, bis du dann quasi, ich sag jetzt mal, dich nicht mehr gespürt hast und gesagt hast, du kommst jetzt in dieses Hamsterrad her? Ja. Also hast du noch Erinnerungen, dass du gesagt hast, okay, mit 20 habe ich nochmal zurückgedacht oder mit der Ausbildung, als ich fertig war, habe ich nochmal zurückgedacht. Wann war der Punkt, weil du hast ja gesagt, später kamst du so einen Punkt, wo du dich eigentlich gar nicht mehr entspannen konntest. Ne? Das heißt, du bist in so einen Funktionsmodus reingekommen und wusstest gar nicht mehr zu entschleunigen. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie dieser Prozess war, wo du sagst, okay, da war die Entscheidung zur Ausbildung, Resignation und wie es dann so ein Stück weit weiterging?
Also ich weiß ziemlich genau, dass das war, da war ich 24. Da hat das so angefangen mit diesem irgendwas ist nicht so richtig oder stimmt irgendwie nicht. Ne? Also und so den krönenden Abschluss würde ich mal sagen, weil das war wirklich ein Prozess von mehreren Jahren, war dann so ungefähr mit 30, so um die 30 rum, wo ich festgestellt habe, hier stimmt wirklich vorne und hinten irgendwas nicht, weil wenn ich mein Leben betrachte von außen, als ob das hier ein Fremder jetzt betrachtet, dann ist ja alles in Ordnung. Es ist alles gut, es ist alles sicher, es ist alles safe. Aber ich fühle innerlich nichts. Also ich fühle keine Freude, ich fühle kein Glück, ich fühle, dass ich einfach nur irgendwie mache und tue, aber irgendwie ohne verbunden zu sein mit dem, was ich mache und tue. Ich finde es schwierig, in Worte auszudrücken. Ich hoffe, du verstehst so ein Stück weit oder frag nach. Es war wie, ja, ich bin die Person, die macht das, aber eigentlich bin ich abgeschnitten von mir, weil ich mache die Dinge vielleicht, wie ich sie gelernt habe oder wie sie richtig sind, aber ich mache sie nicht aus mir heraus. Verstehst du, wie ich meine?
Und das zum ersten Mal mit 24 gewesen, wo du das Gefühl hattest, okay, irgendwas,
bewusst.
Also so eine Inkongruenz quasi, ne? Also wo du gemerkt hast, okay, die Entscheidung, die du mit 19 getroffen hast oder die mit mehr oder weniger für dich getroffen wurde, mit 19 nicht die Power hattest, dich dagegen zu wehren, dass das wieder aufgepoppt ist und sagen, hier ist, eigentlich wollte ich dahin und jetzt gehe ich aber da und dass du das dann wieder gemerkt hast.
Ja. Okay. Absolut. Also das ist mir wirklich zum ersten Mal bewusst geworden. Das war mitten in irgendeiner Feierlichkeit, keine Ahnung, und da kam so ein Impuls, was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich angefangen, ganz viel zu hinterfragen. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Was macht dich glücklich? Warum bist du nicht glücklich? Mich zu vergleichen mit anderen. Du suchst ja irgendwie Wege, oder das Gehirn sucht, glaube ich, irgendwie Wege, um darauf klarzukommen, dass da irgendwas nicht so ist, wie es sich richtig anfühlt. Oder fremd. Es fühlt sich fremd an. So.
Hast du noch Erinnerung an diese Feierlichkeit?
Es war ein Geburtstag von mir. Da habe ich reingefeiert tatsächlich. Und es war so nett. Die Menschen sind gekommen, haben mich überrascht um 12 Uhr nachts und so. Und ich habe nur gedacht, ich will das gar nicht. Die nerven mich auch alle. Und ich konnte da so daneben stehen und denken, ja, schön, dass die jetzt alle feiern. Warum fühle ich nichts? Warum finde ich das doof? Und ist doch eigentlich schön. Also so, ne? Das war jetzt nicht irgendwie so, oh, jetzt ist alles klar. Ich bin total bei mir und weiß jetzt alles. Sondern eher so wie so ein erstes Pieksen. Guck mal, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Verstehst du dich mal, ne? Mhm. Ja,
okay. Ich denke schon. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, ja.
Okay, ja.
Aber mit 24 bist du dem Impuls ja nicht nachgegangen, oder zumindest nur ein Stück weit.
Also, ein Stück weit.
Gedanklich bist du dem noch nachgegangen. Was ist dann passiert? Du sagst, mit 30 Jahren, da ist dann nochmal eine Situation gewesen, in der dann doch ein bisschen mehr in dir noch aufgebrochen ist.
Ich bin dem Ganzen nicht in dem Sinne, doch, ich habe angefangen, dann auch wirklich eine Therapie zu machen, weil ich gerne wissen wollen würde, was ist da los mit dir? Also eine Psychotherapie. Mhm. Das war eine Therapie, die nennt sich, ich muss jetzt mal haarscharf überlegen, Verhaltenstherapie, glaube ich, nennen die das. Und das war mir aber nicht so schlüssig, weil mir war nicht schlüssig, nur wenn ich irgendein Verhalten ändere, dann anders. Ein Verhalten ändern kannst du, aber damit änderst du ja wirklich einen Teil von dir. Und ein Verhalten ändern klingt so leicht, aber damit gehen ja auch viele Emotionen einher. Du musst dich anders verhalten, das Umfeld reagiert ganz anders darauf und all diese Dinge. Fand ich bis zu einem gewissen Punkt okay, aber ich finde, Gefühle, die aus dem Unterbewussten kommen oder stark sind, die können auch hemmen, das Verhalten zu ändern. Oder selbst wenn du es änderst, kommen die trotzdem immer wieder und immer wieder, weil du ganz anders programmiert bist oder ganz anders tickst, funktionierst. Deswegen war Verhaltenstherapie nicht unbedingt der Schlüssel für mich. Aber natürlich muss ich erstmal den Weg gehen, um es zu erfahren. Und das ist nichts, was in 2-3 Tagen passiert, sondern da ist ja ein langer Prozess dahinter. So.
Wie bist du darauf gekommen, in Psychotherapie zu gehen?
Ich habe mit einer Freundin gesprochen und habe gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, ich bin unglücklich, obwohl ich doch alles habe. Und was ist denn mit mir los? Und sie hatte mir empfohlen, dann geh doch mal zu einer Psychotherapeutin. Eine Freundin von ihr würde das wohl auch machen und das würde ihr helfen.
Also es stand keine Diagnose im Raum oder sowas, einfach nur, du hast das Gefühl gehabt, irgendwas
stimmt.
Ist inkongruent in meinem Leben. Genau. Irgendwas stimmt nicht.
Genau.
Und du möchtest einfach mit jemandem von außen sprechen.
Genau.
Ist aber schon krass reflektiert, ne? Also das muss man auch erstmal den Mut haben zu sagen, irgendwas stimmt nicht und ich gehe das aktiv an und will mich reflektieren und darüber nachdenken. Ne? Das,
ja, habe ich so noch nie betrachtet. Ne? Aber jetzt, wo du es sagst.
Und dann kamen die 30er.
Dann kamen die 30er.
Was war da los? Du hast gesagt, du hast irgendwie noch funktioniert, du hast gar nicht mehr entspannen können.
Gar nicht. Also ich wusste gar nicht, wenn die, also entspannen mal, habe ich gesagt, aha, entspannen mal. Was ist das? Wie kann ich jetzt entspannen? Sage ich mir jetzt, ich entspanne jetzt mal? Oder ich hatte ja BWL-Fachstudium Möbelhandel studiert und Möbel liebe ich, Einrichten liebe ich. Ich hatte mir wunderschöne Inseln gebaut mit Sofa, mit Schafsfell, mit Tralala und so. Und dann wollte ich mich entspannen. Habe ich mich da hingesetzt, habe gedacht, okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich weiß nicht, wie entspannen geht. Mein Kopf rattert und rattert und rattert. In einer Tour durch erzählt er mir irgendwas. Ich kann nicht entspannen. Ich weiß gar nicht, wie geht entspannen? So. Und dann kam ja diese Ausbildung zur Wellness-Trainerin, wo ich wirklich Fachbereiche Ernährung, Massage, Bewegung und Stressbewältigung und Entspannung zum ersten Mal gehört habe und lernen durfte, dass es Stressbewältigungsstrategien gibt und Entspannungsmethoden und wie unterschiedlich die sind und wie unterschiedlich die auch von Tag zu Tag oder Minute zu Minute sein können. Also da habe ich dann angefangen, erstmal wieder einen Zugang zu mir bekommen. Und Zugang bedeutet für mich, mich wahrzunehmen, mich zu fühlen. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ist denn der Unterschied zwischen Gedanke und Gefühl? Ist das jetzt ein Gedanke oder ist es ein Gefühl? Bedürfnisse, Fragezeichen. Was sind Bedürfnisse? Was brauche ich? Also ich würde mal sagen, so Basics, die eigentlich jeder Mensch bitte wissen und lernen sollte, in welcher Form auch immer, die hatte ich gar nicht. Und ich war schon 30.
Hm.
Nicht cool.
Wo sollen wir es lernen?
Ja, wo sollen wir es lernen? Wo sollen wir es lernen? Also entweder lebst du's, kriegst du es vorgelebt, denke ich. Das wäre die beste Variante. Aber in der Schule bringt dir das ja keiner bei.
Und was ist dann passiert? Also dann hast du dich damit beschäftigt, hast gemerkt, du hast eigentlich gar nicht mehr so richtig den Zugang zu dir selber. Mhm. Und jetzt hast du angefangen zu schauen, was du fühlst. Was ist dann passiert? Also was ist in dir vorgegangen in der Zeit? Also wir haben ja jetzt, wenn ich das so skizzieren kann, wir haben eine Kindheit, frei, Jugend auf den Straßen und dann wolltest du eigentlich Kunst machen. Du wolltest mehr oder weniger du selbst sein.
Mhm.
Den Weg konntest du dann mehr oder weniger nicht gehen. Du bist in einen Funktionsmodus gekommen,
korrekt,
wo du sagst, du bist irgendwie neben dir gestanden, so hast du es formuliert, du bist irgendwie nicht kongruent mit dir selber gewesen.
Ja.
Mit 24 Jahren ist das dann nochmal aufgepoppt, du hast angefangen Fragen zu stellen, bist auch in Psychotherapie gegangen, hast dich damit auseinandergesetzt und mit 30 Jahren ist der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, also eigentlich fühle ich mich gar nicht mehr und hast angefangen, Gefühle zuzulassen oder zumindest in dich reinzufühlen. Was ist dann passiert? Also was hat sich in dir getan? Und wie hat das dann deine weiteren Entscheidungen beeinflusst?
Ich finde, das war eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit, weil Gefühle zulassen ist nicht so einfach, wenn du die bis dato gut weggedrückt und gedeckelt hast. Also ich habe bis dato meine Strategie, wir arbeiten, 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 da funktioniere ich super. Ich bin schnell im Kopf, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, ich kann das. Da muss ich nicht fühlen. Also ist ein Weg, oder mein Weg, viel, 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 viel arbeiten und nicht fühlen. Das schafft der Körper, Seele, Geist, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann kippt die ganze Geschichte. Und als ich angefangen habe, mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, war das zum Teil wirklich auch sehr beängstigend, weil wir Menschen bestehen nicht nur oder haben nicht nur in dem Sinne gute Gefühle. Es gibt keine guten und schlechten Gefühle, es gibt Gefühle, aber die Gesellschaft sagt ja, Freude ist ein gutes Gefühl, Glück ist ein gutes Gefühl, Wut ist kein so gutes Gefühl, Trauer auch nicht. So, dann erstmal wieder diese Gefühle in dir zu entdecken. Also ich weiß noch, als ich meine Wut entdeckt habe, war ich zutiefst erschrocken, weil ich gedacht, scheiße, im Ernst jetzt? Ich habe gedacht, scheiße, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich konnte wirklich verstehen, wie, nicht, dass ich das vorhab oder vorhatte oder so, aber ich konnte verstehen, wie man so eine krasse Wut bekommen kann, dass man tatsächlich aus dem Effekt heraus irgendwas zerschlagen kann oder einen anderen verprügeln kann oder umbringen kann. Und das hat mich so erschrocken. Das war nicht so einfach, finde ich, diesen Zugang wieder zu den Gefühlen zu entdecken und dann auch zu lernen, damit umzugehen. Weil ja, Wut ist ein Gefühl, aber die Frage ist, was machst du mit deiner Wut? Nimmst du sie einfach nur wahr, du bist wütend und sagst, okay, ich bin wütend, das und das macht mich wütend, was kann ich jetzt tun oder was sollte ich jetzt tun? Sollte ich jetzt zum Beispiel mit dem Menschen der dieses Gefühl bei mir auslöst, sprechen? Ist es vielleicht nur eine ganz alte Wut von früher, weil dieser Mensch mich gerade triggert, dann brauche ich gar nichts zu unternehmen? Will ich jetzt in den Boxsack boxen und das richtig auspowern? Will ich jetzt laufen bis zum geht nicht mehr? Das ist ja immer die Frage, wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Du bist der Herrscher deines Königsreichs oder die Herrscherin deines Königsreichs. Gefühle sind ja Zeichen letzten Endes oder die wollen dir was sagen. Das kann ich jetzt sagen, aber dieser Weg, bis ich das irgendwie auf Kette gekriegt habe mit meinen Gefühlen, das war schon ein langer Weg.
Ich höre so ein bisschen Respekt raus, wie wenn man so eine Tür aufmacht und dann merkt, oh, was kommt da?
Absolut.
Und dann auch irgendwie nachvollziehbar, dass Menschen dann irgendwann sagen, will ich lieber nicht. Ich gehe den alten Weg, der ist zwar dauerhaft irgendwie energieraubend, aber das aufzumachen, da habe ich Sorge vor. Erstens, weil es neu ist und weil nicht vielleicht unbedingt gleich das Superschönste rauskommt.
Absolut. Absolut. Also für mich war es so, dass ich auch in meine Abgründe geguckt habe. Dämonen, wie auch immer du es nennen willst, und das fand ich schon sehr furchterregend. Vor allen Dingen ganz am Anfang, weil ich gedacht habe, scheiße, wenn jetzt sowas kommt, was kommt denn dann noch, wenn ich weiter gucke? Also ich kann das total nachvollziehen, dass jemand sagt, okay, die Tür schließe ich lieber, Büchse der Pandora, lass mal sein, mache ich nicht auf. Mhm. Ich finde, dazu gehört wirklich viel Mut.
Magst du, du musst jetzt nicht die ganzen Dämonen hier auf den Tisch legen, aber vielleicht hast du ein, zwei Beispiele, wo du sagen würdest, damit hast du dich auseinandergesetzt und das war dann auch recht stark für dich, zu sagen, oder nicht, hat stark auf dich gewirkt und vielleicht auch, wie du damit umgegangen bist, also wie du es geschafft hast, dann auch zu sagen, okay, ich gehe bewusst diesen Weg und sage, ja, da kommt etwas auf mich zu, das ist eine Herausforderung, aber ich will den Weg gehen, weil ich glaube, dass er mich aus dieser Lethargie herausbringt.
Ja, also da fällt mir spontan dazu ein, dass ich an irgendeinem Punkt begriffen habe, dass diese Auseinandersetzung mit mir selber und mit meinen Gefühlen oder was auch immer da ist, mich befreit. Und zwar immer ein Stück. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich durch einen Prozess gehe, egal wie er gestaltet ist, ob es um Trauer geht, ob es um Wut geht, ob es um irgendein anderes vermeintlich negatives Gefühl geht, dann ist das Tal der Tränen. Und das hat am Anfang mehrere Tage bis Wochen, auch Monate gedauert. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich das Tal durchschreite, dann wird es danach besser. Dann fühle ich mich befreiter. Und ich weiß nicht, ob es zu schon rausgehört, dass für mich ist Freiheit unbedingt wichtig. Mhm. Und ich habe immer danach die Freiheit gespürt. Jetzt nicht unbedingt, boah, die große Freiheit, aber ich habe gemerkt, okay, wenn ich durch dieses Tal der Tränen gehe, danach kommt Freiheit. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das so. Dann musst du halt durch diese Täler der Tränen schreiten, um danach wieder ein Stück befreiter zu sein. Und diese Freiheit ist nicht gekommen, hier, boom, hier hast du Freiheit, sondern immer Stück für Stück für Stück. Ich habe mich Stück für Stück von diesen alten Fesseln, würde ich jetzt fast sagen, befreien können. Habe aber relativ schnell gemerkt und hatte auch den Zuspruch von Menschen, die mich unterstützt haben, die mir erklärt haben, das Leben ist immer für uns. Auch wenn sich das jetzt anfühlt wie richtig beschissen. Es ist für dich. Danach wirst du merken, spüren, wissen, wofür das jetzt gut ist, dieses Tal der Tränen. Und ich habe dann gelernt, über die ständige Wiederholung, weil ich das auch wollte, dass es so ist. Und dass, wenn ich jetzt ein Tal der Tränen habe, dann dauert das vielleicht 5 Stunden oder über Nacht und dann ist das weg. So, die Prozesse, die werden ja auch kürzer, das will ich sagen. Während die am Anfang vielleicht dich nur Monate beschäftigen, werden die ja, es verändert sich, die werden ja immer kürzer.
Hast du eine Fessel, die du teilen wollen würdest, wo du sagen würdest, okay, das hat mich gebunden, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, irgendwann ist mir das bewusst geworden, ich bin durch ein Tal gelaufen und danach bin ich aber ohne diese Fesseln weitergelaufen?
Anpassung würde mir da jetzt einfach anfallen. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Fesseln, aber meine Fesseln war, wenn du ein nettes Mädchen bist, dann lassen sie dich auch in Ruhe, mehr oder weniger. So, also war ich ein nettes Mädchen. Weil das hat mir die wenigsten Schwierigkeiten gemacht, angepasst in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Beziehungen einfach angepasst, weil das für mich vermeintlich einfach war, ohne Konflikte, ohne Probleme zu haben. Und ich konnte das sehr gut spüren, weil ich bin sehr fühlender Mensch. Das heißt, ich wusste es schon genau, was mein Gegenüber braucht, damit das möglichst reibungslos abläuft. Anpassung war mein, meine Fessel. Die ich nicht bin, die ich null bin. Ich bin nicht angepasst.
Ich wäre jetzt auch mein
totaler Freigeist. So, und diese Fessel, die hat mich ja total gegeißelt, weil sie komplett gegen mein Naturell war. Um mal eine Geißel zu benennen.
Ich will nochmal versuchen, so ein bisschen darauf einzugehen. Also im Grunde genommen war dein Leben ja eigentlich super.
Ja.
Ja. Du warst erfolgreich, BWL, hast Freunde gehabt, Party, sind doch alle eigentlich doch alle da. Ne?
Super.
Ist auch die Frage der Anpassung, ne? Zu sagen, naja, ich bin doch angepasst, mögen mich doch alle, ne? Ist doch eigentlich alles gut. Aber vielleicht kannst du beschreiben, also du hast schon gesagt, du bist so ein Freiheitsmensch, freiheitsliebender Mensch. Wie fühlt sich das an? Also ich erkläre vielleicht nochmal, warum ich diese Frage stelle, weil ich glaube, dass wir immer wieder an so Punkten sind, wo wir irgendetwas in uns spüren und wir haben keine Ahnung, was es ist. Ne? Also das, was du vielleicht am Anfang beschrieben hast, zu sagen, irgendwas fühlt sich in mir nicht stimmig an. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal, ich weiß, es ist immer schwierig, solche Emotionen in Worte zu fassen, aber vielleicht kannst du nochmal versuchen, diese Diskrepanz in dir zu beschreiben, zu sagen, ich habe mich angepasst, obwohl ich eigentlich ein totaler Freiheitsmensch bin. Mhm. Weil Anpassung ist ja eigentlich, wie soll man sagen, ist ein smoother Weg, ne? Also wirklich alle und ich trage alles und ist da eigentlich alles absolut super, ne? Aber eigentlich ist ja nicht super, mhm, ne? Vor allem, wenn man so ein Freiheitsmensch ist. Kannst du beschreiben, wie sich das angefühlt hat, zu sagen, ich gehe in Anpassung,
mhm, kann ich
beziehungsweise, also das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt zu sagen, wie hat es sich angefühlt in der Übergangsphase zu sagen, ich passe mich nicht mehr an, sondern gegen meinen eigenen Weg. Und dann in der Phase, wo du wirklich sagst, ich feiere es, meinen eigenen Weg zu gehen. Kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben, wie diese einzelnen Phasen waren und wie du dich dabei gefühlt hast?
Ja, also die erste Phase, diese Phase der extremen Anpassung, das hat sich angefühlt. Ich habe dazu immer gesagt, ich fühle mich wie ein Vogel oder ein Wolf im Käfig. Das war unterschiedlich. Manchmal wie ein Vogel, ich habe auch ein sanftes Naturell, und manchmal wie ein Wolf. Ich bin halt auch sehr feurig. Ne? Je nachdem, welche Emotion da wohl vorherrschend war, war das ein unterschiedliches Tier, was ich als Bild genommen habe. Aber ich habe mich wie in einem goldenen Käfig gefühlt. Eingesperrt.
Mhm.
Beengt.
Und teilweise als Vogel quasi, da hat es funktioniert, die Anpassung. Und als Wolf, da wollte es dann raus, aber es ging nicht.
Genau.
Habe ich es richtig?
Ja. Richtig, okay. Genau. Als Vogel hat es gepasst irgendwie, aber hat nicht wirklich gepasst. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe gesagt, warum fühle ich mich wie ein Vogel in einem Käfig? Ich habe doch alles. So, aber ich war innerlich nicht frei. Ich war innerlich aufgrund dieser ganzen Entwicklung, die ich genommen habe mit Anpassungen und mit allen recht machen wollen und mit bla bla bla. Innerlich war ich ja gefangen. Ich habe mir selber diesen Käfig gebaut, unbewusst. Weißt du, wie ich meine? Ich hätte ja überall hingehen können, alles machen können, hätte mich ja keiner gehindert. Aber innerlich habe ich diesen Käfig mir selber auferlegt. Mhm. Und wenn das dann alles zu viel geworden ist, dann kam der Wolf und ist da rumgetigert. Oder der Tiger, irgendein wildes Tier, was da einfach Rabatz gemacht hat. Und ich habe gedacht, ich koche hier gleich hoch, explodiere, werde schreien, obwohl ich einfach nur im Büro gesessen habe. So, das ist ein starkes Gefühl. Mhm. Also ein sehr, sehr starkes, intensives Gefühl.
Was aber, wenn ich es richtig verstanden habe, immer nur ab und an aufkommt. Ja, ne? Also Vögelchen, alles smooth und irgendwann dann, hier irgendwas passt nicht.
Ja.
Und dann deckelt man das.
Genau, man deckelt es.
Und dann ist man wieder das Vögelchen.
So
ungefähr. Okay.
Ne?
Aber das hat dann irgendwann...
irgendwann funktioniert das nicht mehr.
Wie ist dieser Übergang dann gewesen für dich zu sagen?
Schwierig.
Käfig will ich nicht mehr, ich gehe raus aus dem Käfig.
Ich bin über Depression gegangen tatsächlich. Also ich würde jetzt sagen, damals natürlich nicht, weil das passiert ja unbewusst irgendwie, damals zumindest. Und ich hatte auch überhaupt gar keine Strategien damals, um da rauszukommen. Ich bin tatsächlich über Depression gegangen. Ich bin in eine Depression verfallen und durfte darüber anfangen, ich sage bewusst anfangen, weil es war noch ein langer Weg, Korrekturen vorzunehmen. Zu sagen, okay, das ist nicht der Job, den ich will. Ich entscheide mich jetzt dafür, den Job weiterzumachen, aber parallel diese Ausbildung zur Wellness-Trainerin zum Beispiel zu machen. Ich entscheide mich dafür, offensichtlich ist es nicht der Partner, der zu mir passt. Ich entscheide mich für eine Trennung. Also tatsächlich war der erste Weg daraus, im Außen Dinge zu verändern.
Mhm.
Ne? Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt richtig ist. Aber es war mein Weg, im Außen erstmal Dinge zu verändern.
Okay. Ja. Mhm. Und hat es dir dabei geholfen, zu sagen, du kommst dir selber ein Stück weit näher?
Ja, also es hat mir auf jeden Fall geholfen, mir selber ein Stück näher zu kommen, aber es hat auch gleichzeitig für unfassbar Verwirrung gesorgt, weil es war nicht so, ich verändere jetzt die Dinge im Außen und jetzt ist alles super. Hm. So war es nicht.
Scheiße.
Dann fing die Arbeit erst an.
Okay.
Ja.
Okay, also das heißt, du hast angefangen, du bist in eine Depression gerutscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann hast du gesagt, okay, du machst jetzt Sachen anders. Und du hast entschieden, dass du die Dinge im Außen veränderst. Ne? Und das hat für Verwirrung gesorgt. Im Umfeld oder bei dir selber?
Bei mir selber hauptsächlich. Im Umfeld sicherlich auch. Mhm. Aber da war, das habe ich gar nicht mal so ernst wahrgenommen oder so bewusst wahrgenommen, weil ich zu der Zeit auch wirklich sehr viel mit mir selber beschäftigt war. Mit der inneren Verwirrung, die ich da hatte. Gefühle waren neu, Wut wahrnehmen war neu, Ausbildung war neu, parallel dazu noch Vollzeit arbeiten war neu, Partner nicht mehr da war neu. Also es war alles neu irgendwie und nichts war, es ist ja nichts aus mir heraus entstanden, sozusagen aus mir heraus 100% ich kreiere, sondern aus einer Idee von, was müsste ich jetzt verändern und ich muss was verändern. Also es war noch nicht so, dass ich bei mir war und aus mir heraus Entscheidungen getroffen habe. Ist schwierig zu beschreiben. Also ich habe da angefangen, diesen Weg zu mir zu kommen, mich zu fühlen, mich wahrzunehmen. Aber das war nur der Anfang. Da war ich noch meilenweit davon entfernt, ich zu sein.
Quasi wie so ein Vogel, der die ganze Zeit im Käfig ist und setzt ihn raus und sagt da irgendwie cool draußen zu sein, aber irgendwie, was mache ich jetzt? Wo ist meine Stange? Wo ist mein Futter?
Genau.
Wo will ich eigentlich?
Genau. Okay. Super beschrieben. Genau.
Und dann irgendwann hast du angefangen, in dich reinzuschauen.
Mhm. Auch nicht schön. Also manchmal schon, aber manchmal nicht. Manchmal auch sehr beängstigend. Mhm. Ne? Dann habe ich angefangen wirklich, und das hat Jahrzehnte, Jahre gedauert, mich Stück für Stück einzusammeln und wie soll ich das beschreiben, mich Stück für Stück einzusammeln, mich kennenzulernen, also wirklich mich kennenzulernen mit meinen Stärken, mit meinen Schwächen, mit meinen Emotionen, mit wie finde ich das? Oder ein ganz einfaches Beispiel, ich war konditioniert, irgendwie so gegen 11 Uhr schlafen zu gehen. Und dann habe ich überlegt, will ich überhaupt um 11 Uhr schlafen gehen? Bin ich überhaupt ein Nachtmensch oder bin ich ein früher Vogel? Mhm. Was bin ich überhaupt? Die Leute haben mir beigebracht, man geht dann schlafen. Aber will ich dann schlafen? Also wirklich so ganz einfache Sachen. Ich habe hinterfragt, mein Umfeld hat gedacht, ich habe sie nicht mehr alle, weil ich wirklich so ganz einfache Sachen hinterfragt habe. Es war wirklich für mich wichtig, rauszufinden, wer bin ich, auch in so ganz einfachen Dingen. Also ich bin da schon echt sehr gründlich. Wenn ich Sachen mache, dann mache ich die nicht wischiwaschi, sondern 100%. Also hat das bedeutet, ich habe wirklich fast alles auf den Kopf gestellt. Meine Mutter ist bald verzweifelt, weil die gedacht hat, Kind, du legst jedes Wort auf die Goldwaage. Also das war wirklich eine sehr anstrengende Zeit, ich glaube, für alle um mich herum und mich auch.
Das heißt, wir haben jetzt so eine Phase gehabt, eine ganz lange Phase, wo, wo Ruhe war, aber man gemerkt hat, das Energielevel geht kontinuierlich nach unten. Irgendwann eine Phase, wo du gemerkt hast, okay, so geht's nicht mehr. Mhm. Also das Energielevel hat nicht mehr so viel Platz nach unten. Das heißt, ich verändere es und da ist ja sehr viel Verwirrung oder auch Unordnung gewesen. Und trotzdem hat sich's richtig angefühlt oder was würdest du sagen? Ist es wechselnd auch gewesen zu sagen, bin ich jetzt hier eigentlich auf dem richtigen Weg?
Ja,
mache ich hier eigentlich Müll? Müsste ich vielleicht doch wieder in die alte Schiene zurückgehen? Also wie würdest du die Emotionen beschreiben oder wie sind da so Tage abgelaufen? Hat sich das am Tag gewechselt? Gab es eine gute Woche? Wie ist das für dich gewesen? Weil das ist ja, du beschreibst ja, die Reise hat begonnen. Mhm. Wie ist das für dich gewesen in dieser, ich sage jetzt mal, Umbruchphase?
Total wechselhaft. Also es gab Zeiten, wo ich glücklich war, wo ich das als richtig empfunden habe. Dann gab es auch Zeiten, wo ich gedacht habe, scheiße, Verzweiflung. Ne? Auch wenn ich irgendwo nicht weitergekommen bin an bestimmten Punkten und keine Ahnung hatte, wie soll ich das regeln, dann war da Verzweiflung. Also es war die ganze Gefühlspalette und nicht eine gute Woche, eine schlechte Woche, sondern ich bin eher ein Mensch, der wirklich im Hier und Jetzt lebt. Also es war über den Tag verteilt verschiedene Emotionen und auch Tiefen zwischendurch, aber auch Höhen zwischendurch. Es war total wechselhaft. Es hat sich wirklich abgewechselt von guten Zeiten zu schlechten Zeiten, Zwischenzeiten. Also es war wirklich eine sehr, sehr breite Palette. Und ich bin in der Zeit auch durch viele, viele emotionale Prozesse gegangen. Man nennt das Selbstfindung. Ich finde das Wort ein bisschen schwierig, aber wo es wirklich viel darum ging, mich wiederzufinden, mich neu zu entdecken, mich zu entdecken, bewusst. Also ne, es geht ja ganz viel um Bewusstheit, dass du bewusst entdeckst oder herausfindest, wer bist du und dich auch annimmst, so wie du bist. Auch wenn du manche Sachen vielleicht scheiße findest, da war Selbsthass. An manchen Stellen war da Selbsthass und damit auch umzugehen, fand ich auch extrem schwierig. Oder auch mit Verzeihen. Jemand hat zu mir gesagt, ja, du musst verzeihen. Sag ich, ja, schön. Wie geht denn verzeihen? Soll ich mich hier hinsetzen und sagen, ich verzeihe? Passiert aber nichts. Wie geht verzeihen? Ne? Also auch den Prozess des Verzeihens zu lernen und Frieden zu machen letzten Endes mit deinem Leben letzten Endes, mit dem, was dir gegeben wurde, so wie du geprägt worden bist, irgendwann wirklich den Frieden zu machen und sagen, so war es. Das hat mich aber so geprägt. Ich bin der Mensch geworden, dadurch, der ich jetzt bin. Und jetzt muss ich mich durch gar nichts mehr prägen lassen. Jetzt kann ich frei entscheiden, was will ich gestalten, wie will ich gestalten, wie gehe ich mit Menschen um, welche Beziehungen sind wichtig für mich, welche nicht, wo setze ich Grenzen. Ne? Das hat wirklich, ich finde, dieses zu dir zu kommen oder bei dir sein, setzt den Prozess voraus, des gründlichen Aufräumens und Loslassen von allem, was war. Und auch aufhören zu bewerten, sondern einfach so ist das. So war es, was ich jetzt kreiere, das bin jetzt ich und das mache ich so, wie das für mich richtig ist, unabhängig von irgendwelchen Mustern, Strukturen, Beigebrachten.
Wir haben, rausgearbeitet, dass es verwirrend war, manchmal war es anstrengend, aber trotzdem hat dich ja irgendwas durch die Zeit getragen, wo du gesagt hast, du gehst nicht zurück in dieses angepasste Leben, in dieses BWL-Leben, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt ja nicht, dass BWL grundsätzlich schlecht ist. Ne? Es gibt einen anderen Menschen, zu dem passt das wie Arsch auf Eimer. Ne? Aber zu dir hat es nicht gepasst. Und trotzdem hat dich etwas durch diese schwierige Zeit getragen, wo du gesagt hast, es ist es mir wert. Weißt du, was dich da getragen hat oder welche Impulse dich immer wieder dazu gebracht haben, zu sagen, ich überspringe diese Mauer, ich gehe durch dieses Tal, ich schwimme durch diesen Fluss durch. Also was hat dich angetrieben zu sagen, ich möchte diesen Weg gehen und das ist es mir auch wert?
Kann ich dir mal antworten. Also am Anfang war es tatsächlich so, dass ich gar nicht wusste, was Prozesse sind. Ne? Und ich wusste oder hatte gelernt, ich muss durch Prozesse gehen, um bestimmte Gefühle, Situationen, wie auch immer, zu verarbeiten. Und ich wollte nicht. Ich habe mich so gesträubt gegen diese Prozesse, weil ich echt Angst hatte, diese Tür zu öffnen und da Angst zu finden oder was auch immer zu finden. So. Aber ab dem Moment, wo ich begriffen habe, es wird nicht anders funktionieren, Mädchen, du kannst dich noch so dagegen sträuben, scheiße Kuchen, dann kommst du nicht von der Stelle. Und ich durch den ersten Prozess gegangen bin mit Riesensbrimbom ums Szenario und ich aber begriffen habe, nicht im Kopf, sondern fühlbar begriffen habe, okay, danach geht's dir aber gut. Danach bist du ein Stück befreit von dem und bist safe und das war gut, dass ich durch den Prozess gegangen bin. Hat mir das dann immer wieder den Antrieb gegeben, okay, scheiße, ist wieder irgendwas, gut, kannst dich wieder hinsetzen und anfangen zu gucken und zu prozessieren, nützt ja nichts. Nützt ja nichts, musste. Also ich konnte nicht verdrängen, während ich vorher noch verdrängen konnte eventuell oder viele Menschen vielleicht auch verdrängen, keine Ahnung, konnte ich das nicht mehr. Wenn es da war, war es da und dann hat es mich beschäftigt. Ich konnte nicht einfach sagen, ja, egal, kümmere ich mich nicht drum. Ne? Ich weiß nicht, ob das dann ein Antrieb ist, der von innen herauskommt oder was das ist, was einen Menschen dann dazu verleitet, aber ich hatte ja schon verstanden, begriffen, okay, das ist gut, auch wenn das jetzt dich vielleicht stört in deinem Alltag und du keinen Bock drauf hast, aber mach das bitte. So, und das hat mir den Antrieb gegeben, immer weiter zu machen. Und ich glaube, dass du tatsächlich als Mensch Mut brauchst. Du brauchst Mut, um dich diesen ganzen Dingen zu stellen. Und ich glaube, das habe ich halt tendenziell. Neugierde solltest du auch haben, weil irgendwann war ich dann auch einfach neugierig. Ich habe gesagt, okay, was ist denn da? lass mal gucken, als ich so diese Ängste verloren habe, weil am Anfang war das furchtbar mit Angst besetzt, ne? Diese Büchse der Pandora aufzumachen und was passiert denn da? Und irgendwann habe ich aber Vertrauen in die Prozesse bekommen, weil ich wusste, okay, danach wird es besser. Mhm. So, und dann kam da aber auch eine Neugierde, okay. Dann guckst du mal, wer bist du? Und dann kam irgendwann, ach, du bist aber eigentlich ein ganz toller Mensch. So, ne? Also das hat sich ja total verändert. Mhm. Und ja, der Antrieb, keine Ahnung, es kam aus mir heraus, dass ich was verändern wollte. Ja, und dann einfach auch dieses Vertrauen, das ist gut, wenn du auf deine innere Stimme hörst, auch wenn die gerade nicht lecker ist und du eigentlich vielleicht nicht hören wollen würdest. Mhm. So.
Du hast gesprochen von einem unheimlichen Freiheitsdrang, ne? Dass du sagst, du bist ein freier Mensch. Würdest du sagen, dass das auch ein starker Antrieb gewesen ist, zu sagen, ich möchte frei sein und ich habe das Gefühl, auch wenn ich durchs Tal gehe, nachher fühlt sich's freier an? Mhm. Oder würdest du sagen, es hat sich mehr nach dir angefühlt, ne? Nach dem Motto, ich bin eher mit mir im Einklang gewesen, wenn ich eine neue Entscheidung getroffen habe?
Nee, das kam erst viel später. Also dieses Gefühl von, ja, jetzt bin ich ich, jetzt komme ich immer mehr zu mir und agiere aus mir heraus. Mhm. Primär war das so, ich werde es dir mal ein Beispiel sagen, ich hatte diesen Hass in mir auf eine bestimmte Situation oder was mir im Leben widerfahren, diesen Hass, und ich wollte diesen Hass nicht mehr. Weil dieser Hass ist so ein starkes, unschönes Gefühl. Hass fühlt sich nicht schöner. Ich weiß nicht, ob du schon mal Hass gefühlt hast, aber Hass ist kein schönes Gefühl und es raubt dir so viel Kraft. Ich wollte das nicht. Ich wollte diese intensiven Gefühle, die sich nicht gut angefühlt haben und mir so viel Kraft genommen haben, nicht mehr haben. Also habe ich gedacht, okay, dann muss ich irgendwie zusehen, dass ich das verändern kann. Und es war immer für mich ein Antrieb, wenn ich irgendetwas nicht haben wollte, was mir irgendwie nicht gut getan, sich nicht gut angefühlt habe und überflüssig war, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie ich das verändern kann, habe ich dann irgendwann gelernt, okay, wenn du so weit bist und den Fokus darauf legst, dann kommen auch Menschen, Situationen oder du hörst was im Radio oder einen Podcast oder wo auch immer und das hilft dir, das gibt dir Impulse und dann dauert es gar nicht lang und du hast es verändert und aufgelöst. Mein Antrieb war immer, ich wollte glücklich sein.
Mhm. Schlicht und simpel, so. Einfach glücklich sein. Ja,
ja, genau.
Welche Rolle hat dein Umfeld in dem ganzen Prozess gespielt? Hast du Menschen gehabt, wo du wusstest, okay, auf die kannst du dich verlassen? Oder hat sich das verändert? Hast du da viele verloren? Also welche Rolle haben Menschen in deinem Umfeld gespielt in dieser Zeit?
Tatsächlich ist es so, dass ich im Rahmen dieser Veränderung dann das Glück hatte, eine Freundin kennenzulernen, die in ähnlicher Situation war, die hatte eine Angststörung und wir haben dann wirklich angefangen, ganz viel darüber, das war damals noch nicht meine Freundin, wir haben uns kennengelernt, wir haben angefangen, ganz, ganz viel darüber zu sprechen und über das Leben zu sprechen. Wir ticken ganz gleich, wir sind beide tief und konnten uns wirklich über diese Dinge auseinandersetzen. Als das bei mir losgegangen ist, gab es aber noch nicht viele Menschen in meinem Umfeld, die auch wirklich gleich geschwungen haben oder auch so, ne? Das war so. Da mein Umfeld hat schon ein bisschen befremdlich auch darauf reagiert, weil ich halt auch sehr extrem war manchmal in meinen Handlungen oder in meinen Aussagen. Es ist halt einfach so, mir hat das jemand mal erklärt, es ist halt wie eine Waage. Vorher war die irgendwo da unten, jetzt schlägt die aus und dann schlägt die erstmal ganz nach oben aus, bevor die sich halt irgendwie einpendelt. Ne? Also das war schon befremdlich für mein Umfeld. Wie ich zum Beispiel sagte, meine Mutter, Kind, du legst jedes Wort auf die Goldwaage, ich kann dir gar nichts mehr sagen. Oder mir war das zum Teil manchmal auch, sage ich das jetzt, mache ich das jetzt, was sagen die jetzt dazu und so. Also das ruft natürlich Reaktionen in deinem Umfeld hervor. Und hatte viel auch mit Freundschaften gemacht oder vermeintlichen Freundschaften, wo ich festgestellt habe, Mensch, das tut mir so nicht gut. Also das sind Energievampire oder ich wiege nie auf in der Freundschaft, aber ich merke, wenn mir etwas gut tut, dieser Mensch oder nicht gut tut. Das bedeutet nicht, dass wir immer super Zeiten haben. Wir sprechen auch über schwierige Zeiten und begleiten uns. Es ist aber immer die Frage, wie ist das Gefühl dazu? Also während dieser ganzen Entwicklung sind wirklich viele Freunde keine Freunde mehr, aber ganz viele andere Menschen sind in mein Leben gekommen, die unterstützend sind, die hilfreich sind, die wohlwollend sind, die viel Humor haben, also die einfach besser passen zu mir. So, das ist dann nochmal ein großer Umbruch im Umsortieren und auch in der Beziehungsgestaltung. Ne?
Da würde ich gerne mal nachhaken, weil ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen der Trend da ist, ne? Wenn mir jemand nicht gut tut, dann schmeiße ich ihn aus meinem Leben raus. Ne? Mhm. Die Frage ist, was meinst du mit gut tut? Weil manchmal ist es auch wichtig, durch schwere Zeiten
Absolut.
Zu gehen mit jemandem,
Absolut.
Weil das unheimlich verbindet.
Absolut.
Also,
sage ich dir sofort.
Würde ich den Unterschied feststellen, ne, ja. was tut mir gut und wo sollte man, wie soll man sagen, in einer Freundschaft sagen, das ist eine schwierige Zeit, die gehen wir gemeinsam durch und in einem Punkt, wo du sagst, nee, also das tut mir leid, da trennen sich unsere Wege, zumindest auf jeden Fall mal für die nächste Zeit.
Ja. Sagen wir mal, dir geht es schlecht und du gehst zu deinem Freund und sagst, es geht dir schlecht. Du kannst irgendwas nicht einordnen und so. Und er sagt dir, ja, geht schon vorbei, ist nicht so schlimm. So. Oder du hast ein, erzähl mal. Aha, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wovon du redest, habe ich so auch noch nicht gehört. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich dir helfen kann. Tut mir leid. Beim nächsten Telefonat sagt er dir, hör mal, ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Vielleicht wäre es mal sinnvoll, dass du mit dem Arzt mal darüber sprichst oder mit dem Therapeuten darüber sprichst. So, dieser Zweite, der ist ja bei dir.
Mhm.
Der macht sich Gedanken um dich, auch wenn er im ersten Moment vielleicht nicht weiß. Manchmal sicherlich weiß, aber manchmal nicht weiß, wie er dich unterstützen soll. Dann ist er bei dir, während der andere einfach sagt, ja, ist scheißegal, ist nicht so schlimm, egal. Das sind für mich keine Freunde. Und die tun mir auch nicht wirklich gut. Das kann natürlich auch mal passieren in der Hetze des Alltags. Aber ich finde, dass die erste Variante nicht verbunden ist. Und die zweite Variante schon. Ich finde, Beziehungen sind auch Verbindlichkeiten in dem Sinn von, wir teilen unser Leben.
Mhm.
Und wir teilen unser Leben in leicht. Wenn Freude da ist, super, können wir alle teilen. Aber wenn es einem dann schlecht geht, dann ist doch die Frage, wer bleibt da und hört sich dein Salmon an und gibt dir vielleicht auch Ratschläge, ist besorgt um dich oder ist bedacht um dich. Sorge ist vielleicht immer nicht so schön, aber ist bedacht um dich und horcht auch mal, wie geht's dir denn jetzt? Geht's dir gut? Kann ich irgendwas für dich tun?
Das heißt, du würdest sagen, es geht um die Verbindung, dass dich jemand sieht und dann kann auch gerne mal ein offenes Wort da sein, wie sagen jetzt,
ja.
Also, raff dich mal oder sieh mal hierhin oder sieh mal dahin. Das kann auch für einen unangenehm sein, aber
du Unbedingt.
Würdest sagen, es geht um die Verbindung. Da versucht jemand durch deine Augen zu sehen,
ja.
Und da kann auch mal ein offenes oder direktes Wort sein.
Absolut.
Aber wenn jemand nicht durch die Augen sieht, dann würdest du sagen, schwierig.
Schwierig. Also ich finde es essentiell wichtig in Freundschaften und Beziehungen, dass dir der andere, dein Partner, Freund, Freundin, wie auch immer, die Wahrheit sagen darf und auch unbedingt soll. Ich finde, die Wahrheit hilft einzig beiden. Also auch wenn es unangenehme Wahrheiten sind. Ne? Viele betrachten das ja irgendwie als Kritik oder als irgendeinen Angriff oder so. Ich finde, es ist essentiell wichtig, dass Freunde, Familie, deine nahen Menschen dir sagen, wenn ihnen was auffällt, wo du vielleicht in eine falsche Richtung läufst oder sonst irgendetwas. Weil wenn die dir das nicht sagen können, wer denn dann?
Mhm.
Und selber bist du ja oft in deinem eigenen Wirkungskreis oder bist mit blinden Flecken unterwegs, wie auch immer, schaffst das an der Stelle nicht. Dann muss, finde ich, dein Partner, deine Freundin, irgendwer sagen, magst du das nicht mal gerade überdenken, weil das ist ein bisschen komisch, das wirkt so und so, so und wichtig, so wichtig, weil ich finde, das kann nur weiterbringen, wenn es von einer Person ist, zu der du Vertrauen hast.
Und die dich sieht, ja.
Und die dich sieht. Und ich brauche persönlich in meinem Umfeld solche Menschen.
Mhm.
Und alle anderen, das können gerne Bekannte sein oder irgendwas, aber das werden nie meine Freunde oder enge Vertraute werden, so. Und was mir nicht gut tut, sind Menschen, die, das ist für mich so, das mag ja für jeden unterschiedlich sein, ne? Aber für mich sind Menschen zum Beispiel, die immer wieder mit demselben Problem zu mir kommen und jammern und jammern und jammern, nichts verändern wollen. Die tun mir nicht gut, weil die rauben meine Zeit. So, das ist nicht so, dass die mir wehtun und das ist schrecklich, aber die langweilen mich, weil die rauben mir meine Zeit. Also ich bin gerne bereit, zweimal mit denen zu sprechen und denen vielleicht auch Ideen an die Hand zu geben. Aber wenn die beim dritten Mal wieder mit demselben Thema kommen, dann sage ich immer, das hatten wir schon mal. Also schwierig. Lass uns über was anderes reden oder nicht. So, die würde ich jetzt auch nicht aussortieren als schlechte Menschen oder so, weil Menschen, die einem nicht gut tun, sind ja wirklich schwierige Menschen. Das sind Narzissten vielleicht, das sind so. Es gibt ja schwierige Menschen letzten Endes. Ne? Ich finde, es ist immer nur wichtig zu gucken, guck mal, wir haben alle unsere Zeit irgendwie begrenzt. Wir arbeiten, wir haben Verpflichtungen, wir machen Sport. Und wenn wir uns mit Menschen umgeben wollen in unserer Freizeit, dann finde ich, sollten wir Gutes füreinander tun, uns zuhören, vielleicht den anderen mit einem leckeren Essen überraschen oder was Schönes unternehmen oder auch da sein, wenn derjenige gerade eine Trauer hat, weil irgendwer verstorben ist oder Entscheidungsschwierigkeiten hat. Also es geht ganz viel um Unterstützung, finde ich, und um Verbindung.
Mhm.
Ne? Und ja, da auch eine gewisse Verantwortlichkeit zu spüren. Nicht in dem Sinne, ich bin für ihn oder für das Leben von dem anderen verantwortlich, aber ich bin eine Verbindung eingegangen.
Verbindung, ja. Mhm.
Ja, ne?
Mhm.
So.
Jetzt bist du eine Künstlerin, die es ja ein zweites Mal in Deutschland so nicht gibt. Ja, also Litfaßsäulen baust du auseinander und machst da eigene Kreaturen raus. Das ist ja, hat ja mit Anpassung so rein gar nichts mehr zu tun. Das heißt, du bist deinen völlig eigenen Weg jetzt gegangen, in der Kunst auf jeden Fall, und machst eine Kunstform, die so, hast schon Anteile genommen aus anderen Bereichen, aber du bist ein Unikat, sag ich jetzt mal. Ne?
Absolut.
Wenn du jetzt vergleichst, zu sagen, damals das angepasste Leben und jetzt lebst du ein Leben, was wahrscheinlich ein völliges Unikat ist. Ich vermute mal, im privaten Leben sieht es ähnlich aus wie in der Arbeit. Wie fühlt sich das für dich an? Also wir haben jetzt eine ganze Weile darüber gesprochen, dass es schwierig ist, dass der Prozess dann manchmal auch durch Täler geht und so weiter. Wir haben auch ein Stück weit darüber gesprochen, dass es sich lohnt. Ne? Aber jetzt würde ich gerne nochmal den Vergleich ziehen, zu sagen, okay, wie fühlt sich jetzt dein heutiges Leben an als künstlerisches Unikat in Deutschland, erfolgreiches künstlerisches Unikat im Verhältnis zu der Anpassung damals? Was sind so die Momente, wo du dann auch immer wieder hast und sagst, das war es alles wert, weil es fühlt sich so und so an und ich mache das und das und vielleicht kannst du mir dann noch ein bisschen oder uns ein bisschen was dazu erzählen.
Also es ist Freude. Das Prinzip, Gefühl, das was unter allem ist, ist Freude. Also das ist so ein Freude. Ich weiß gar nicht, wie beschreibe ich das jetzt. Ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag. Ich freue mich, weil ich was ganz anderes machen werde, wie ich gestern gemacht habe. Ich freue mich, weil ich ganz andere Menschen kennenlernen werde, als ich noch vorgestern kennengelernt habe. Also bei mir ist jeder Tag anders und ich kann frei kreieren, wie will ich denn mein Jahr gestalten? Also ich habe zum Beispiel im November, Dezember angefangen, dieses Jahr zu kreieren, mir überlegt, wie viele Ausstellungen will ich reinnehmen, wo will ich ausstellen, wer darf mich unterstützen, mit wem will ich zusammenarbeiten, was will ich Neues kreieren? Also das ist ja wirklich alles, was aus mir herauskommt und mir unfassbar viel Freude macht. Mhm. Mir macht Freude, das gedanklich zu erdenken, mir macht Freude, anfangen, das umzusetzen mit Flyergestaltung, mit Einladungen, das Ganze durchzuführen und zu sehen, ja geil, das hast du dir kreiert und so ist es auch gekommen. Natürlich gibt es auch Bereiche in meinem Job, die mir keine Freude machen. Ich habe keinen Spaß, Steuerunterlagen vorzubereiten. Ich habe auch herzlich wenig Spaß, ganz viel am Rechner zu sitzen und Excel-Listen hasse ich. So, aber prinzipiell ist das ein Gefühl von lebendig, Freude, glücklich, Dankbarkeit. Ich habe auch ganz viel Dankbarkeit. Und es ist so ein, das Erfüllende, es erfüllt mich. Ich habe immer gedacht, ich brauche irgendwas, was mich erfüllt. So, und das erfüllt mich tatsächlich. Also, ja, es ist ein erfüllendes Gefühl, ja. Und manchmal ist meine Arbeit auch anstrengend, energetisch zehrend, wenn ich zum Beispiel viele, anders, wenn ich Ausstellungen habe und ständig mit Menschen zu tun habe und spreche und erzähle und so. Aber es ist eine andere Form von energiezehrend. Das ist eine positive Form von energiezehrend, weil ich so viel Input auch bekomme durch diese wunderbaren Besucher, die kommen, Ideen kommen dazu und so. Das ist einfach dieser positive Stress, der natürlich auch Stress ist für den Körper, aber es ist ganz anderes wie dieses Deckeln, diese ganze Kraft darauf verwenden zu deckeln und dieses, da kriege ich jetzt schon direkt Beklemmung, wenn ich daran denke, weil es mir auch den Hals ganz eng. Das ist eine andere Energie, die ich jetzt spüre im Vergleich zu der, drückenden, beengenden Energie, wie es halt vorher war, mit dieser Anpassung.
Das klingt richtig gut.
Ja, ist auch gut. Ja. Ist auch richtig gut.
Wir haben über schwere Zeiten gesprochen zwischendurch. Ja. Wenn du jetzt so in Rückschau bist, würdest du sagen, die Jahre, BWL-Studium, die Ausbildung, waren verlorene Zeit, zu sagen, ich habe 10 Jahre meines Lebens verloren, ich habe was gemacht, was ich vielleicht eigentlich gar nicht machen wollte?
Nein, ich glaube, was ich eingangs oder zwischendurch gesagt habe, ist mal für uns und im Rückblick betrachtet, ist das BWL-Studium super gewesen, weil es gibt so viele tolle Künstler, die einfach tolle Kunst kreieren, aber zum Beispiel nicht verkaufen können. Oder sich nicht trauen, den Hörer in die Hand zu nehmen und sagen, hallo, hier bin ich und ich habe was ganz Tolles und du bist ganz doof dran, wenn du das jetzt nicht mit mir machst. So, ne?
Ja.
Das muss ich auch lernen, aber ich gehe ja gerne aus meiner Komfortzone heraus und habe dann auch wirklich Akquise gelernt. Aber dennoch, ne, BWL, Kennzahlen, Kalkulationen und all diese Dinge, die du wirklich in der BWL lernst, die sind immens wichtig für meine Kunst. Weil es ist ein Unternehmen letzten Endes. 30% ist Kunst schaffen, kreieren und 70% ist alles andere. Verwaltung, Vermarktung, Ausstellungen und so weiter und so fort. Also ich sage nie, dass irgendwas verloren war. Keine Erfahrung, auch nicht die schlechten, die ich gemacht habe. Null. Die waren für irgendwas gut. Also ich finde, wir kriegen, ist so ein blöder Spruch, aber es ist so, wir kriegen nicht immer das, was wir wollen, aber immer das, was wir brauchen. Die Frage ist, was machen wir daraus? Mhm. So, ich sehe nicht, dass irgendeine einzige meiner Erfahrungen vergeudet war. Das Einzige, was ich bereue in meinem Leben, ist, dass ich mit meiner Oma so wenig gesprochen habe als Jugendliche, weil da hatte ich andere Sachen zu tun als Jugendliche, ja. Pubertierende mit Disco und so. Jetzt kann ich mit meiner Oma nicht mehr sprechen. Ja, so, das finde ich, das bereue ich. Aber alles andere, no. Es war alles für irgendwas gut, um zu dem Menschen zu reifen oder zu werden, die ich jetzt letzten Endes bin.
Was ist so deine Idee für die Zukunft? Also du hast ja jetzt schon sehr viel an dir selbst entdeckt. Du bist sehr kreative Wege gegangen, du bist eigene Wege gegangen. Was ist so deine Idee? Hast du so eine offene Zukunft, wo du sagst, oh, die Dinge kommen, wie sie kommen? Läuft doch wunderbar, ich habe mich gefunden. Oder hast du auch so Ideen, wo du sagst, naja, keine Ahnung, ich möchte gerne nochmal, keine Ahnung, eine Kunstausstellung auf dem Empire State Building in New York machen oder so. Wie sieht so deine Zukunft aus?
Also, sagen wir mal so, ich bin ein strategisch denkender Mensch, bedeutet, ich habe schon Ideen für meine Zukunft, ne? Also auch das Jahr, was ich eben gesagt habe, das weiß ich schon ganz konkret, wie ich mir das vorstelle, aber ich lasse das offen, weil nur weil ich mir das so vorstelle und erdenke, heißt das noch nicht, dass das richtig und gut ist für mich. Also ich bleibe auch offen für andere Dinge, die in mein Leben kommen, um dann zu prüfen, ist das jetzt eine Prüfung oder ist das cool? Kann ich das machen? Will ich das machen? So, ne? Und zum einen habe ich einen Plan, aber ich sage, der Mensch denkt, Gott lenkt oder wie auch immer. Oder sage auch ganz gerne, überlass das Denken den Pferden, die haben größere Köpfe. Wir können Pläne machen ohne Ende. Aber ne? Es muss nicht sein, dass dieser Plan so und so stringent auch eingehalten werden muss, weil dann siehst du nicht, was links und rechts um dich passiert und vieles entwickelt sich ja. Ich finde, dieses Jahr ist so extrem schnell. Ich habe am 14. Januar schon gedacht, wie kann es sein, dass so viele neue Leute, so viele neue Projekte jetzt in meinem Leben sind? Das hat sich so schnell entwickelt. Was weiß ich denn, was in 2 Wochen ist? Vielleicht kommt da irgendein geiles Angebot, wo ich sage, darüber denke ich jetzt mal nach. So, ne?
Also man spürt richtig bei dir, wie das Leben sprudelt, ne?
Okay.
Wie du dir über die alten Zeiten berichtet hast, ne? Da hat man gemerkt, so richtig, da ist ein bisschen gedrückt und jetzt sprudelt. Das ist sehr schön zu sehen.
Danke.
Eine letzte Frage vielleicht noch. Wenn du jetzt so zurückschaust und sagst, okay, das sind so Dinge, die dich besonders bewegt haben und die würdest du gerne teilen an die Zuhörer. Gäbe es da irgendwas, wo du sagen würdest, also das waren Momente in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, das war prägend oder das ist eine Erkenntnis gewesen, wo du sagen würdest, das hat wirklich in deinem Leben eine starke Gewichtung gehabt. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, dass du noch gerne teilen würdest?
Jetzt muss ich mal einen Moment nachdenken, weil jetzt war nichts impulsiv oder sofort da. Es gibt natürlich viele Sachen, die ich teilen kann und auch teilen würde wollen. Aber wenn ich so auf die Essenz runterbreche, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir etwas spüren, was sich nicht stimmig für uns anfühlt. Weil es gibt sicherlich auch Menschen, die führen das ganz geradeaus und ganz klar. Aber wenn wir so etwas spüren, wie ich das gespürt hatte, vielleicht in der Art, dass irgendwas nicht stimmig ist oder so, den Mut aufzubringen, dahin zu gucken, mit Hilfe unter Umständen, wie auch immer sie geartet ist, und zu lernen, diesem Bauchgefühl oder dieser inneren Stimme, die am Anfang noch so, so leise ist, aber sie ist da. Mhm. Wir müssen nur, nee, wir müssen nicht, aber wir dürfen sie stärken und hinhören. Ich habe am Anfang immer das Bild gebracht, es ist wie so ein kleines Pflänzchen, was gerade durch die Erde kommt. Und je mehr wir ihr zuhören, desto stärker kann sie werden, wie ein Baum letzten Endes, der uns stark macht. Also, dass wir zum einen diesen Mut finden, auch gerne mit Unterstützung uns selber zu folgen, weil wenn wir das tun, dann ist das Leben großartig. Und dann ist es so, wie es gibt den Himmel auf Erden. Klingt ein bisschen, keine Ahnung, spirituell, religiös, wie auch immer, aber wirklich, man kann so voller Glück und Freude sein über das Leben, auch wenn es Tiefen hat, auch wenn Trauer dazu gehört. Aber das Leben ist so viel Freude und ich glaube, dafür ist es wirklich essentiell, das, was ich eben gesagt habe. So, das würde ich den Menschen, die zuhören, wünschen.
Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Das klingt wunderbar.
Dankeschön.
Ich danke dir von ganzem Herzen, Andrea, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und wenn ihr mehr von ihr erfahren wollt, ich glaube, die Kunst drückt ganz viel von dem aus, was wir heute besprochen haben, dann findet ihr es auf andreawyczysk.de und dann auch die ganzen Verweise zu LinkedIn, Instagram. Ist auf jeden Fall wert, mal reinzuschauen und da einen Einblick zu bekommen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, lieber Ben. Es war mir eine Freude.